ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, Stefan, wir haben ein Special geplant zum Thema Freiheit und kommen irgendwie nicht weiter. Oder doch, wir kommen weiter, aber wir kommen nicht los von dem Thema.
So, du hast wieder eine interessante Wahl getroffen. Du hattest x Podcast-Folgen zur Auswahl von Glaube und Gesellschaft zum Freiheitsthema, über die wir sprechen können. Und Manu, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wofür du dich entschieden hast.
Ja, also ich hätte zwei Favoriten gehabt. Das eine war die kürzliche Diskussion über die Olympischen Spiele. Da kommen wir vielleicht dann doch auf einem Seitengleis noch drauf zu sprechen. Aber schlussendlich habe ich dann gesagt, lasst uns doch über das Gespräch mit Johannes Hartl über Cancel Culture, Fake News und Doppelmoral reden. Vielleicht kurzer Kontext für diejenigen, die jetzt die letzten drei Folgen nicht geguckt haben oder gehört haben. Wir haben uns dem Thema Freiheit angenommen und uns bezogen auch auf das Freiheitsprojekt des Zentrums für Glaube und Gesellschaft und haben jetzt über drei Folgen hinweg versucht, ein bisschen abzustecken, was eigentlich den christlichen Freiheitsbegriff ausmacht, wie das verstanden wurde, auch durch die Kirchengeschichte und Theologiegeschichte, wie das Verhältnis zwischen positiver und negativer Freiheit verstanden werden könnte und so weiter. Und haben jetzt gesagt, zum Abschluss, das ist jetzt wirklich die letzte Folge, die wir zu diesem Special-Thema Freiheit machen. Zum Abschluss beziehen wir uns ganz unmittelbar auf eine Folge im Podcast Glaube und Gesellschaft, der eben jetzt, ich glaube, es sind schon 10, 11 Folgen zu diesem Freiheitsprojekt, der sich sehr ausführlich abarbeitet an dem Thema Freiheit mit der Grundthese, dass unsere Zeit ein Übermaß an negativen Freiheiten auszeichnet und eine Unbeholfenheit im Umgang mit positiven Freiheiten oder einen Mangel an wirklich positiven Visionen zur Verwirklichung des Menschseins.
Und jetzt wir haben dürfen wir alles, aber wir wissen gar nicht mehr, was wir dürfen wollen.
Genau, genau. Wir finden uns auf weiter Ebene wieder mit ganz vielen Handlungs- und Gestaltungsoptionen, aber haben irgendwie keine Vorgabe mehr und keine Idee mehr, in welche Richtung wir unser Leben eigentlich entwickeln und gestalten könnten. Also, und jetzt beziehen wir uns auf ein Gespräch, das
am Anfang auch der Serie steht, ja, von Glaube und Gesellschaft. Und da haben Sie eben mal mit Johannes Hartl über Freiheit gesprochen unter dem Titel, was war's, Cancel Culture?
Cancel Culture, Fake News und Doppelmoral. Oliver, genau. Dürr, Nicolas Matter und Johannes Hartl.
Genau. Und ganz zu Beginn ahnt man, also nein, es kommt ein Vorspann, wo mal erklärt wird, was dieses Freiheitsprojekt ist etc. Mhm. Und dann geht das Gespräch los mit Johannes Hartl. Und das steht so im Zeichen eines Zeitungsartikels, der erschienen ist. Und zwar geht es da eigentlich um den Christopher Street Day. Und innerhalb dieses Artikels wird betont, dass es auch nicht ganz ungefährlich ist für die Menschen, die sich da treffen, zumal es reaktionäre, fundamentalistische Kräfte gibt, die ein Problem damit haben. Und ausgerechnet treffen sich jetzt solche Christen noch zum UNUM-Festival oder zu dieser UNUM-Konferenz. Und da werden dann eben diese Spitzen, die jetzt die Christen quasi, ich überzeichne jetzt ganz leicht, so in die Nähe von gewaltbereiten, potenziell gefährlichen Menschenzeichen, die werden da hervorgehoben und diskutiert. Manu, wenn es dir irgendwie geht, würde ich am allerliebsten darüber jetzt nicht zu lange sprechen, sondern dann lieber darüber, was sie wirklich über Freiheit reden. Aber wenn dir etwas wichtig ist an diesem Anfang, dann lass uns das hier kurz abfrühstücken.
Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang kann ich weitgehend mitgehen mit der Diskussion, einfach insofern ich natürlich auch sagen würde, die Reaktionen auf diese UNUM-Konferenz, mit deren Geist und Inhalt ich nach allem, was ich gehört habe, jetzt nicht unbedingt super glücklich werde, muss ich auch sagen. Also das sind natürlich auch ganz viele, ich sage jetzt mal, charismatisch-pfingstliche Galionsfiguren zur Sprache gekommen, deren Theologie ich jetzt wirklich nicht teile, aber die Aufregung in Zeitungsartikeln, die da geschürt wurde, weil man gewaltsame Übergriffe von fundamentalistischen, konservativen, evangelikalen Christen gegen Teilnehmer des Christopher Street Days befürchtet hat. Ich halte das für völlig überzogen. Ich glaube, es gibt kaum Präzedenzfälle im deutschsprachigen Raum für evangelikale Christen, die jetzt queeren Menschen auf diese Weise gewaltsam entgegentreten, und es zeugt dann schon auch von einem gewissen Unverständnis auch der Journalisten, was ich als evangelikaler Pastor übrigens auch zuhauf erlebt habe. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie oft ich in Zeitungsartikeln vorgekommen bin und man mich als Priester bezeichnet hat zum Beispiel, wo man einfach merkt, da hat der Journalist die fundamentalsten Hausaufgaben nicht gemacht, keine Ahnung von Katholizismus, Evangelie, Karler Bewegung und evangelischen Kirchen und so. Also da müssen wir gar nicht lange bei verweilen. Ich glaube, das war eine Überreaktion oder auch eine gewisse Panikmache im Anliegen der Klickzahlen oder der Reichweite. Auch wenn ich, lass mich das noch anmerken, es wäre natürlich ein schönes Signal gewesen und auch eine Chance für eine solche Konferenz, wenn man sich positiv auf den Christopher Street Day bezogen hätte. Das wäre schon nach allen auch Urteilen und Vorurteilen, die über Evangelikale und ihre rigorose und zum Teil auch queer-feindliche Sexualmoral herrschen und die doch auch nicht in jedem Fall unberechtigt sind, wäre es natürlich ein tolles Zeichen gewesen. Man hätte irgendwie am Christopher Street Day, keine Ahnung, ein Plakat geschwenkt mit Gott liebt euch alle oder Wir sind nicht eure Gegner oder ihr seid nicht unser Endgegner oder was auch immer, wenn man irgendwie gezeigt hätte, dass man da sogar Sympathien und Zuwendung für diese Menschen hätte. Das wäre schon eine Gelegenheit gewesen, die aber dann doch dem Geiste vieler Teilnehmer an dieser Konferenz vielleicht dann doch zuwidergelaufen wäre. Aber ja.
Könnte also sein, oder? Ich die Konferenz nicht mitgekriegt, ich kenne es nicht. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass diese Kritik, die sich dann im Podcast anschließt, ja weitergeht. Also es geht jetzt nicht um diesen einen Zeitungsartikel nur, sondern es geht schon um eine gewisse gegenwartsdiagnostische Kritik, auch die sagt, hey, wir sind in so einer Woke-Kultur, in der Menschen nicht mehr kritisiert werden dürfen, ohne dass das schon als Gewalt gedeutet wird.
Ja, ja.
Und da passiert etwas, was ich sehr, sehr kritisch sehe, gerade unter dem Begriff Freiheit. Es wird ja die These im Podcast vertreten, dass es ja eigentlich schon möglich sein muss, sich zu kritisieren, weil sonst ist ja sowas wie Verbesserung nicht möglich. Also ja. Das Beispiel wird mit Musik oder mit Sport gebracht. Und da will ich einfach mal ganz, ganz kritisch fragen, naja, trifft diese Kritik jetzt wirklich das, was sie hier eigentlich unter Woke oder unter einer Cancel Culture oder was auch immer verstehen? Weil es ist ja schon was anderes, ob ich sage, Manu, ich finde, dein Klavierspiel könnte verbessert werden, das ist irgendwie zu unpräzis, zu langsam etc. und du kannst daran arbeiten. Oder ob ich sage, hey Manu, ich find's voll scheiße, dass du schwul bist.
Ja, ja, oder? Definitiv.
Also nein, ich meine es ganz ernst, also was wäre denn der Fortschritt? Also ich unterstelle das jetzt keinem von den dreien, aber nur um zu zeigen, dass das Beispiel einfach nicht wahnsinnig viel austrägt. Also wenn wir als Christin oder Christen sagen, dass ja Homosexualität aus der Perspektive der Bibel ein Problem ist und Gott das ein Gräuel ist etc., dann ist es nicht dasselbe, wie wenn ich sage, du, ich glaube, du könntest dein Klavierspiel verbessern.
Ja, ja, klar.
Ja, weil der Unterschied ist, dass ich damit sage, weißt du, das, was du tust, kannst du verbessern, und im anderen Fall sage ich dir, du hast dich selbst missverstanden.
Ja. Ja, ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Gespräch sich an dem Punkt dann sehr schnell von der ursprünglichen Fragestellung verabschiedet oder von der ursprünglichen Problemstellung Christopher Street Day, fundamentalistische oder evangelikale Christen, die sich zu einer Konferenz treffen, zu einer ökumenischen Konferenz und so. Das verabschiedet sich dann irgendwie relativ schnell. Und ich glaube, eben dieser Vergleichspunkt mit, man sollte doch Kritik zulassen, damit auch Veränderung und Verbesserung irgendwie möglich wird. Man könnte das höchstens sagen, von mir aus im Blick auf ein linksliberales Selbstverständnis oder auf eine woke Kultur, wie Sie sie ja auch beschreiben, dass man hier natürlich, dass hier Kritikfähigkeit auch wichtig wäre, um...
Wo genau, wo? Weil das finde ich ganz entscheidend. Wo wäre Kritikfähigkeit wichtig?
Ja, ich weiß es ja nicht.
Es geht mir darum, ist die Kritikfähigkeit generell wichtig? Weißt du, wenn es jetzt darum geht, wie darf ich mich äußern über die Eröffnung der Olympiade? Mhm. Also muss da Kritik zulässig sein? Würde ich sagen, natürlich muss da Kritik zulässig sein, selbstverständlich. Und Leute, die schlecht kritisieren, offenbaren auch einiges über sich. Das finde ich dann auch klar. Oder geht es darum, dass man sagt, nein, ich muss auch kritisieren können, dass es Menschen gibt, die denken, dass sie homosexuell sind?
Das sind aber zwei Paar Schuhe, oder? Ja, natürlich, aber das meine ich jetzt gerade nicht, dass es quasi um das queere Selbstverständnis geht, dass man dann grundlegend in Frage stellt oder von den Leuten erwartet, dass man sie eben auch in ihrem queeren Selbstverständnis grundsätzlich in ihrer Identität quasi hinterfragen oder verneinen dürfen sollte, sondern es geht mir mehr um eine Kultur und ein Habitus einer Gruppe, um das Selbstverständnis einer, zum Beispiel Veranstaltungen vor Auge, in denen irgendwie konservative Redner an einer Uni reden und dann, ohne dass sie jetzt irgendwie provoziert oder polemisiert hätten, von Angehörigen einer queeren Community niedergeschrien oder beworfen werden mit Dingen und so weiter. Also da könnte man sagen, ja, daran muss man ja Kritik üben können. Man muss ja sagen können, hey, aber so kommt ja überhaupt kein Diskurs und überhaupt keine Annäherung zustande, auch kein Verständnis füreinander, wenn ihr alle niederschreit, die nicht von Anfang an sich unter eure Voraussetzungen begeben oder so. Weißt du, da könnte man ja Kritikfähigkeit einfordern.
Ja, also ich würde vor allem mal Diskussionsbereitschaft einfordern, oder? Weil wir eigentlich sagen müssen, unsere Gesellschaft beruht insgesamt darauf, dass wir bereit sind, miteinander Gründe auszutauschen und zu streiten. Jetzt ist aber genau das ein Einfallstor für ein riesen Missverständnis, das Johannes Hartl hier auftut, wo ich wirklich nicht mitgehen kann. Weil er dann eigentlich sagt, na ja, das Problem ist doch, dass hier eigentlich eine Unfreiheit unter quasi woken Vorzeichen eingeführt wird, indem sich nämlich jemand reduktionistisch so definiert, dass er sagt, na ja, ich bin halt queer oder ich bin halt schwul oder meine sexuelle Ausrichtung, meine Geschlechtsidentität ist das, was ich bin.
Ja, also ich reduziere mich auf das, ja, ich bin quasi der, nur
der,
noch
der,
das.
Der Vergleich ist dann quasi wie, ich bin Bayern-München-Fan oder irgendwie sowas.
Ja.
Oder? Und da würde ich sagen, nein, das, oder ein Christ kommt Christ auch aus.
Oder grauhaarig, ja, oder so.
Da würde ich halt sagen, sorry, aber das trifft den Punkt nicht. Ja, weil erstens sind Bayern-München-Fans ganz grundsätzlich in der Gesellschaft, wenn es um ihre Rechte geht, keine marginalisierte Gruppe, und Christen sind es grundsätzlich hier auch nicht. Also das würde ich mal so festhalten und behaupten. Und es ist auch nicht so, dass man als Christ, wie ich jetzt zum Beispiel als Christ lebe, darauf reduziert wird, dass ich Christ bin und ich Nachteile dadurch hätte in dieser liberalen Gesellschaft, in der wir sind, auf das ich das Ganze hier beziehe. Es ist aber sehr wohl so, dass ganz, ganz lange Zeit queere Menschen darauf reduziert worden sind, dass sie queere Menschen sind. Mhm. Es ist so, dass wir ein Medizinsystem haben, das noch vor 35 Jahren Diagnosen ausgestellt hat, dass die verrückt sind und eine Therapie brauchen. Mhm. Und dann ist irgendwie unfair zu sagen, na ja, ihr macht da einen Riesenfehler. Ihr reduziert euch eigentlich auf etwas, worin ihr gar nicht aufgeht. Ihr seid doch mehr als das. Also kommt jetzt mal. Also es wäre etwa so, wie wenn du beim Frauenstreik hingehst und sagst, hey, liebe Frauen, das ist ein Riesenselbstmissverständnis. Ihr reduziert euch hier gerade auf ein Geschlecht. Ihr seid doch wohl mehr als das.
Ja, ja.
Das kannst du nicht machen aus der Position der Herrschaft heraus, wo du quasi immer zum Normalen gehörst, zum Unhinterfragten gehörst, zu dem, was nicht gechallenged wird.
Ja, ja. Ne? Also das ist mir auch sofort entgegengeschlagen, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich ein bisschen ein perfider Vorwurf, wenn man jetzt queeren Menschen sagt, dass sie sich reduzieren auf ihr Queer sein und quasi dann am Christopher Street Day ihre Identität zelebrieren und sich auf das reduzieren, wenn man sie gesellschaftlich lange Zeit eben selber reduziert hat auf ihr Schwulsein, auf ihr Lesbischsein, auf ihr Transsein und im Prinzip auch nicht mehr sehen konnte und sehen wollte, was sie daneben oder in ihrem Queersein drin alles auch noch sind, nämlich Söhne von Eltern oder Töchter von Eltern, nämlich
Klavierspielerinnen,
Professorinnen, was auch immer. Ja. Also ganz vieles, was sie in sich und in ihrer Identität auch vereinen. Man hat sie ganz oft reduziert auf das und auch entsprechend diskriminiert und ihnen das dann zum Vorwurf machen, wenn sie im Zuge einer Freiheits- und Emanzipationsgeschichte endlich öffentlich dazu stehen und sogar mit einem stolzen Selbstverständnis sagen, yes, ich bin gay, ich bin trans, ich bin queer und sich trauen, damit in aller Öffentlichkeit hervorzutreten, ihnen dann vorzuwerfen, dass sie sich illegitimerweise auf ihr Queersein reduzieren. Das finde ich auf dem Hintergrund der Diskriminierungsgeschichte, die diese Menschen erfahren haben, ist es einfach ein perfider Vorwurf, auch wenn ich selbstverständlich sagen würde, dass auch queere Menschen, genauso wie heterosexuelle Menschen, sich nicht einfach auf ihr Queersein oder auf ihre Heterosexualität reduzieren lassen sollten und sagen, das Einzige, ich sag das ja auch nicht von mir, das Einzige, ja, was ich bin.
Ich würde nur sagen, genau das tun sie ja damit nicht, sondern es ist ja eine Kulturtechnik zu sagen, das, was uns quasi von außen wie eine Beschimpfung aufoktroyiert worden ist, das nehmen wir jetzt an und setzen es performativ in etwas um, was uns eine Identität und Stärke gibt.
Ja, exakt.
Und das dann quasi als Selbstmissverständnis zu begreifen, das finde ich schon ein bisschen gewagt.
Ja, und das schließt ja auch überhaupt nicht aus, dass Teilnehmer am Christopher Street Day eine Woche später in einer Gewerkschaftsdemonstration mitlaufen und Plakate hochhalten für irgendwie einen höheren Minimallohn. Und da sind nicht quasi Kraft ihres Queerseins, sondern Kraft ihres Menschseins und ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft oder was auch immer.
Ganz bestimmt gab es da auch Bayern München Fans und ganz bestimmt gab es da auch Christinnen und Christen.
Ja, und Grauhaarige, genau. Also die Beispiele, die er da genannt hat. Also das geht nicht auf und hat auch wirklich die Tendenz, einen wirklich unfairen oder illegitimen Vergleich auch.
Und das zeigt doch jetzt aber etwas, oder? Also diese Kritik jetzt am Woken, was zu einer Cancel Culture führen soll, was zu Unfreiheit führt, damit sind wir eigentlich mit dem Thema verbunden, oder? Die läuft ständig Gefahr, nicht genau zuzuhören, wenn Menschen sagen, das geht nicht. Du übertrittst hier eine Grenze. Oder ich kann nicht einfach sagen, hey, Sprache darf auch verletzen. Naja, klar, Sprache darf auch verletzen, das gehört auch zu den Spielregeln. Nur darf man sich dann auch wehren und sagen, das, was du tust, verletzt. Ohne, dass da jemand schon gecancelt wird. Ohne, dass man sagen muss, oh, das ist jetzt aber unfair, jetzt bist du plötzlich beleidigt, wie kommt das, oder? Und zwar deswegen, weil es wirklich was anderes ist, ob ich mit dir drüber streite, ob dieses Automodell cooler ist als dieses Automodell oder ob ich dir abspreche, dass es eine vor Gott richtige Lebensform ist, dass du mit einem Mann zusammenlebst zum Beispiel. Mhm. Oder dir abspreche, dass du das Recht hast, ein Kind zu adoptieren als schwuler Mann. Oder wie auch immer. Oder? Also das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und der zweite Fall, würde ich sagen, also wenn ich aber nicht etwas kritisiere, was du tust, sondern eigentlich etwas, was du bist, das ist natürlich eine Form von Gewalt. Weil ich mich ja zunächst mal fragen muss, okay, also warum, also wer bin ich eigentlich, dass ich dir sagen darf, dass dir das nicht zusteht und ich das falsch finde? Mhm.
Ja. Gut, aber ja, auch wenn ich sagen muss, an der Stelle da habe ich ja immer wieder Diskussionen gehabt, meine Intuitionen, ich habe, würde jetzt mal sagen, in vielen Fällen sehr liberale Grundintuitionen, also politisch liberale, und da sind mir natürlich die Vertreter der Meinungsäußerungsfreiheit durchaus nahe. Also ich finde auch, es besteht kein Recht, nicht beleidigt zu werden als Person.
Also ja, aber das ist doch eine Diskussion, die es bei uns gar nicht gibt. Du darfst ja Menschen beleidigen.
Ja,
du musst
ja
nur damit rechnen, dass sie sich wehren.
Genau.
Oder? Aber der Fall, also ich mach jetzt mal so, wenn du jetzt zu einem Spielplatz kommst und da sind zwei Männer mit einem Kind und du schaust die ganze Zeit schräg an und gehst da mal hin und sagst, also ich finde das totale Frechheit, dass sowas jetzt geht hier. Man muss ja einfach klar machen, das war jetzt keine Kritik, das war eine Beleidigung.
Mm. Ja.
Und du würdest auch nicht zu einem dicken Mann hingehen und sagen, oh, haben Sie sich mal überlegt, bei Ihrem Gesundheitszustand noch ein Kind zu zeugen? Boah. Also, und wenn du es tust, musst du damit rechnen, dass er sagt, also verzeihen Sie, das ist doch unverschämt, was fällt Ihnen ein?
Ja, ja.
Wie kommen Sie dazu, sich zu mir und meinem Leben zu äußern?
Ja, zu Recht. Und das ist ja auch eine,
zu Recht.
Das ist eine soziale Unverschämtheit, es ist eine,
genau,
ein Mangel an Taktgefühl und ganz vieles mehr, wenn man das in so einer Situation sagt. Aber ich sage jetzt mal, weißt du, die Diskussion taucht ja immer wieder auf im Zusammenhang mit Comedian. Und in den USA spitzt sich das teilweise zu, dass ganz verschiedene Gruppierungen oder auch marginalisierte Gruppen sich auflehnen gegen bestimmte Comedian und sagen, man sollte ihnen diese und diese Witze verbieten und so weiter. Und da sind meine Intuitionen immer, also ein Comedian hat grundsätzlich das Recht, sich über alles und jeden lustig zu machen. Natürlich kann man dann im Einzelfall kann man sagen, es gibt sicher auch niederträchtige Motive, irgendwie auf einer Gruppe rumzuhacken oder so. Aber ich finde jetzt, da würde ich mich für Meinungsfreiheit stark machen und sagen, ja, wenn du nicht beleidigt werden willst von diesem Comedian, dann musst du dir sein Programm nicht angucken. Also da wäre ich jetzt ganz sicher nicht für eine Einschränkung.
Nee, da habe ich ein politischeres Verständnis. Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel, das dir vielleicht näher ist. Ich finde, und ich mag den eigentlich total, aber ich finde zum Beispiel, dass das, was Felix Lobrecht mit dem einen Programm gemacht hat, wo er sich wirklich minutenlang über Behindertenparkplätze lustig macht, das finde ich nicht okay. Und zwar nicht deswegen, nicht weil ich sage, es muss verboten sein, das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern weil ich sage, ich kritisiere, dass er in einer gesellschaftlichen Machtposition, in der er sich befindet, sowas tut.
Ja.
Weil er etwas salonfähig macht, was man auf dem Hintergrund der Geschichte des Landes, in dem er lebt, und der Kultur, die er mitzutragen und mitzuprägen hat, eigentlich nicht tun sollte. Und wenn doch, dann müsste er gute Gründe dafür nennen. Und es reicht nicht zu sagen, es ist nicht verboten. Oder ich bin dafür, dass es diese negative Freiheit gibt, dass er das tun darf.
Ja.
Das bestreite ich nicht. Ich will kein Gesetz dagegen.
Mhm.
Und trotzdem würde ich sagen, ich finde es aber scheiße, hast du es gemacht.
Ja, okay, aber das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Und die Unterscheidung geht aber jetzt im amerikanischen Diskurs immer wieder verloren. Also da will man ja wirklich dann, fordert man von Netflix bestimmte Programme vom Netz zu nehmen und ruft zu Boykotten gegen irgendwie Comedians auf, weil sie sich über Transpersonen lustig gemacht haben oder irgendwie so. Ich finde, zu sagen, das finde ich geschmacklos, oder auch öffentlich zu sagen, ja, wenn einer sich frei fühlt, sich öffentlich über Behinderte lustig zu machen, zu sagen, das finde ich aber nicht in Ordnung, das finde ich nicht richtig, oder der hat Judenwitze gemacht oder was auch immer, das geht gar nicht und so. Das genauso frei, wie der sich fühlt, solche Witze zu erzählen, muss man sich fühlen dürfen, ihm auch entgegenzutreten.
Genau.
Also das
und es ist total keine Cancel Culture, ihm dann entgegenzutreten. Das
nein, und es ist auch noch keine Cancel Culture zu sagen, ich gehe an einen solchen Anlass nicht und ich schaue mir solche Videos nicht an, um dieser Person nicht unnötig Reichweite zu geben.
Nicht Cancel Culture, vor dieser Veranstaltung zu demonstrieren und zu zeigen, dass man scheiße findet, dass der auftritt.
Ja, es kommt aber, für mich kommt das dann drauf an, welche Forderung sich damit verbindet. Wenn sich die Forderung damit verbindet, wenn man darauf aufmerksam machen will, dass man sich hier zutiefst verhöhnt, ungerecht behandelt fühlt oder dass man findet, hier wird ungebührlich eine Menschengruppe herabgesetzt und man das demonstrativ zum Ausdruck bringt, dann finde ich okay, kann man machen. Wenn man aber versucht, Leute am Eintritt zu hindern oder versucht, die Veranstaltung zu boykottieren, wenn man sich in dieses Auditorium Zugriff verschafft und dann die Referenten niederschreit und so, dann finde ich, das geht gegen Meinungsfreiheit. Oder wenn man verlangt, mit politischen Mitteln so jemanden zum Schweigen zu bringen oder so, das geht mir zu weit. Ja. Mhm. Aber ja. Okay, also.
Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir relativ gelassen sein können, wenn es um eine Bedrohung der Freiheit geht durch woke Tendenzen, mindestens hier in der Schweiz und in Deutschland, und eigentlich ein bisschen genauer verstehen sollten, was meinen eigentlich Menschen, wenn sie uns sagen, dass sie etwas verletzt, dass sie etwas als Gewalt erfahren. Und wir uns nicht einfach im Lehnsessel zurücklehnen können und sagen können, nee, ja, war ja aber erlaubt, oder? Durfte er ja sagen. Also, weil das ist mir zu billig.
Ein guter Punkt, aber das kommt sehr auf die Rolle an, die man dann einnimmt. Wenn man quasi jetzt die Rolle als Bürger und sagt, ja gut, also verboten war es nicht. Ja, okay, gut, kann man machen. Es sind ganz viele andere Dinge nicht verboten, die irgendwie der gute Geschmack, der Anstand, die Menschenliebe eigentlich nicht zulassen. Wenn man jetzt als Christin oder Christ in der Rolle argumentiert, dann kann man ja nicht ernsthaft sagen, also dass dich das jetzt tief verletzt hat, ist mir scheißegal. Ja, also das finde ich.
Naja, das sagen ganz viele Christen gegenüber queeren Menschen.
Ja, ich weiß, aber ich meine, das finde ich ja, das muss man ja dann irgendwann auch ernst nehmen und damit muss man umgehen. Und was ich jetzt muss ich aber eben
jetzt
doch.
Jetzt musst du doch auf Olympia
ich
kommen,
muss jetzt
oder?
Doch die Parallele noch aufziehen, ja. Weil ich finde es witzig, dass Johannes Hartl in diesem Gespräch dann an einer Stelle sagt, er wäre auch total gegen Blasphemiegesetze, die irgendwie da die Verhöhnung oder Spott von Religion verbieten und so. Da ist er ganz auf Seiten der Meinungsfreiheit und richtet sich auch gegen diese Empörungskultur und macht deutlich, keiner hat das Recht darauf, nicht beleidigt zu werden. Aber im Zuge der unsäglichen Aufregung um die Olympiaeröffnungsfeier, in der angeblich die Abendmahlszene Jesu mit seinen Jüngern verhöhnt und verspottet wurde, was nach wie vor meines Wissens eigentlich strittig ist, weil der künstlerische Direktor sagt, er hätte sich gar nicht direkt darauf bezogen, aber selbst wenn das Abendmahl in irgendeiner Weise im Blick war an dieser Stelle, muss man sagen, ja, da haben aber jetzt ganz viele Christinnen und Christen aus dem hochreligiös-konservativ-evangelikalen Lager, die sonst mit Pauken und Trompeten für die Meinungsfreiheit einstehen, dann doch massiv Einspruch erhoben, Boykottaufrufe gemacht, Unterschriften gesammelt, sich auf sozialen Medien kundgetan, das ist eine Schweinerei, dass das stattfindet, das sollte man verbieten, weiß nicht was. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist eine gewisse Inkongruenz dann vorhanden. Johannes Hartl hat sich ja auch in einem Video dann dazu geäußert, auch wenn ich sagen muss, im Video hat er auch die Empörungskultur unter Christen, hat er auch angesprochen. Und
hat sich nicht für ein Verbot von sowas eingesetzt. Also ja, war nicht für Blasphemieverbote,
ja, muss man auch sagen. Muss man sagen, genau. Aber es ist eine gewisse Spannung, die ich feststelle auf meinem Facebook-Feed auch, auf dem wieder mal wirklich die Kacke auf Augenhöhe flog, nachdem ich auch noch einen Artikel zur Olympiaeröffnungsfeier geschrieben habe. Aber es ist eine gewisse Spannung zwischen konservativen Vertretern der ziemlich kompromisslosen Meinungsfreiheit, die dann anderen Leuten, gerade der woken Community, schnell einmal Snowflakiness und Überempfindlichkeit und Übersensibilität und ja, wenn man darf ja heute nichts mehr sagen und so und dieselben Leute, die sich für die Meinungsfreiheit so einsetzen, sind dann unfassbar getriggert und empfindlich, wenn vermeintlich eine Abendmahlszene verhöhnt wird, so. Und ich übernehme jetzt das Wording derer, die sich aufgeregt haben, weil selbst wenn sich die Inszenierung aufs Abendmahl bezogen hat, eine explizite, unmittelbare Verhöhnung. Das Abendmahl war die Szene, wenn das eine Abendmahlszene war, war bestückt mit queeren Menschen. die für manchen Geschmack etwas zu leicht bekleidet waren. Aber es ist ja nicht so, dass irgendwie verbal jetzt Christus verhöhnt worden wäre oder das Abendmahl lächerlich gemacht worden wäre oder so. Aber eben.
Oder es sind ja nicht zwei verschiedene Fragen. Das eine ist, ist das eine Abendmahlszene, ja oder nein? Darüber müssen wir gar nicht streiten. Ich finde, wer das so sehen will, darf das so sehen. Was ich aber wirklich skandalös finde, ist, dass man völlig ungefiltert davon spricht, dass das eine Parodie auf das Abendmahl gewesen sei, dass eine Verhöhnung des Abendmahls gewesen sei. Und ich frage mich, warum denn? Also, wo war die Verhöhnung? Wo war die Parodie? Das müsste man ja erstmal erklären. Aber das wird einfach in der Empörungskultur als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es so ist.
Ja, ich glaube, die Leute haben sich gestoßen an einem unverkennbar ironischen Unterton der Inszenierung. Also da ist quasi ein nackter Schlumpf in der Mitte da, ein blau bemalter Dionysos oder so.
Das Problem war doch, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das Problem, das doch ganz viele damit hatten, ist, dass dort eine Person war, die als Frau gelesen wird und die dick ist. Mhm. Ja, es gibt nichts auf der ganzen Welt, was mehr provoziert als dicke Frauen. Nein, wirklich.
Ich meine, findest du, ja?
Ja, natürlich. Also es gibt doch nirgends so viel Hass im Internet wie gegenüber Frauen, die korpulent sind und sich zeigen.
Mhm. Ja, außer wenn
sie korpulent sind. Sie werden ständig darauf reduziert, dass sie korpulent sind,
ja, als Frauen. Ja. Gut, aber richtig süß wird's dann, wenn die korpulenten Frauen abnehmen und wie Adele oder die andere Schauspielerin.
Aber auf jeden Fall ist das immer das Thema. Das meine ich schon damit. Und das, was jetzt quasi passiert ist, die müssen nicht mal mehr begründen, warum das blasphemisch ist, sondern sie können nur noch sagen, ich bin empört, Chacus, es ist ganz furchtbar, ihr habt meine Religion durch den Dreck gezogen. Mhm. Ich denke so, wirklich? Also, weil da Travestiekünstler etwas aufführen, was du als Abendmahl liest, naja gut, dann musst dir aber erstmal klar sein, dass du als westeuropäischer Christ in einer solchen Situation aus einer wahnsinnig privilegierten Position heraus sprichst und sollst mal ganz gut überlegen, ob das dieselbe Situation ist wie jene, die dafür kritisiert werden, dass sie sich am Christopher Street Day zeigen.
Ja.
Also das ist so eine christliche Überempfindlichkeit, die ich wirklich abstoßend finde.
Ja, das ist mir auch so gegangen und habe ich auch schwierig gefunden, eben auf dem Hintergrund der Tatsache, dass das Christentum, die zentrale Figur des Christentums ja selber verhöhnt und verlacht und verspottet wurde und sich nicht mit Protesten und Boykottaufrufen dagegen gewehrt hat, sondern das in einer Art und Weise ertragen hat, die dann den Spöttern auch den Wind aus den Segeln genommen hat, spätestens in der Auferstehung Jesu natürlich. Mhm. Aber eben, also
Manu, aber lass uns mal weitergehen,
weil
die Zeit läuft schon wieder wie verrückt und wir müssen jetzt auf die Frage kommen, naja, was machen die jetzt mit Freiheit? Und da kommt jetzt die starke Idee auf, dass wir, naja, die Idee, die eigentlich durch die ganze Podcast-Serie trägt von Glaube und Gesellschaft, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen negativer Freiheit und positiver Freiheit.
Ja.
Und wir unbedingt eine Idee des Guten und Wahren brauchen, eine starke Idee des Guten und Wahren. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Beispiele, an denen sich das festmacht. Ich glaube, ein Beispiel, das sehr leicht zu diskutieren ist, ist das mit der Kindererziehung.
Ah, ja. Mhm.
Also Johannes Hartl sagt dann, das ist doch eigentlich seltsam, dass wir so tun, als hätten wir kein Wissen mehr darum, was das Gute und was das Wahre ist, was unsere Werte sind. Aber trotzdem erziehen wir ja Kinder. Also wie soll das gehen? Das ist doch schräg.
Also wie soll man Kinder erziehen ohne eine normative Vorgabe dessen, was man für gut und lebenswert und richtig erachtet?
Ja.
Ja.
Ich glaube, das überzeugt dich, oder?
Nicht ganz, oder ich hätte da ganz viele Rückfragen gehabt, weil was mir natürlich ein bisschen schräg reinkommt, wäre die Idee, dass die Eltern ganz genau wissen, was gut und richtig ist, nicht nur für ihr Leben, sondern auch für das Leben ihrer Kinder und sie dann in einer alternativlosen Weise erzieherisch auf eine solche Spur setzen. Das fände ich schwierig. Also es kommt für mich ein bisschen darauf an, ob man das Gute und das Wahre und das Richtige, ob man das eher formal fasst oder inhaltlich. Also ob man sagt, es für mich zum Beispiel ist, ob man sagt, ja, das Gute, das ist für mich, dass Kinder sich selbst als geliebte Menschen, als von Gott und von ihren Eltern geliebte Menschen erfahren und dadurch auch befreit und befähigt werden, irgendwie sich selbst zu entdecken, etwas zu wagen, auch Niederlagen einzustecken, lernen aus ihren Erfahrungen und so weiter. Und das möchte ich vor allem vorleben, weil mit dem Sagen und keine Ahnung, hinter die Ohren schreiben, klappt das sowieso eigentlich nicht. Aber das möchte ich vorleben, ja. Oder ob es wirklich um inhaltliche Vorgaben gibt im Sinne von, das ist das eine Familien- und Beziehungsverständnis, das lebensförderlich und richtig ist für dich, und das ist der eine, also weißt du, was ich meine, wenn man das zu sehr inhaltlich auffüllt und festzurrt, dann wird's mir ein bisschen unbehaglich.
Ja, also ich glaube, also ich habe ein bisschen gestaunt über diese Stelle, weil mir ist das ein bisschen platonisch vorgekommen, ehrlich gesagt. Also weißt du, so, zuerst mal brauchen wir einen geklärten Begriff vom Guten und Wahren und Schönen, und erst dann wissen wir, was wir unseren Kindern weitergeben sollen. Würde ich sagen, nein, ich glaube nicht. Also Jesus selbst wusste nicht, was das Gute ist, oder? Er hat sich gegen diese Beschreibung gewehrt, hat gesagt, gut ist nur einer, das ist der Vater im Himmel.
Ja, er hat gewusst, wer gut ist.
Ja, aber nicht was.
Ja.
Oder? Und das ist doch eine Bescheidenheit, die uns eigentlich ganz gut ansteht, finde ich.
Ja.
Aber das, was wir doch tun, wenn wir über Erziehung nachdenken, oder wenn wir, meistens stehen wir ja nicht am Morgen auf und denken so, jetzt erziehe ich mal meine Kinder eine halbe Stunde. Sondern das ist ja ein Zusammenleben, in dem wir wahrscheinlich ohne, dass wir es wollen, aber sogar wenn wir es ganz bewusst wollen, das weitergeben, was für uns wertvoll ist.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass ich zunächst den Begriff des Guten, des Wahren, des Schönen brauche, also jetzt immer im Singular, gell?
Ja.
Damit ich sagen kann, hey, Theo, schau mal, ist das nicht ein wunderschöner Bergsee? Hey, wie gefällt dir dieser Caravaggio? Sprich dich das auch an? Ja. Oder sowas? Also das kann ich ja alles tun, ohne dass ich eine innere Ordnung haben muss von Schönem. Ich kann ja mit meinem Kind zusammen die Welt entdecken. Und meistens läuft es ja gerade so, dass es nicht so ist, dass ich mein Kind auf das Wahre und auf das Schöne stoße, sondern genau umgekehrt.
Ja, ja.
Oder? Weil mein Kind etwas sieht, was ich nicht sehe. Oder was ich verlernt habe zu erkennen.
Ja.
Also deswegen da wäre ich sehr skeptisch. Und dann halt wieder so diese Idee, ja, totale Orientierungslosigkeit, YouTube erzieht dann quasi die Kinder. Also sowas, das halte ich für wirklich kompletten Irrsinn, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Eltern so viel darüber nachdenken, was für ihre Kinder gut ist und was sie alles tun und was sie alles lassen sollen, wie wahrscheinlich noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich glaube nicht, dass Maria, also Jesus Mutter, sich nur halb so viele Gedanken über ihren Sohn gemacht hat, wie du über deinen.
Mhm.
Das glaube ich nicht.
Ja, man könnte natürlich jetzt auch die These stark machen, wir haben ja in dieser Staffel über die Weltbestseller oder die deutschsprachigen Bestseller haben ja auch mindestens ein Erziehungsbuch besprochen und haben da schon festgestellt, dass eigentlich die Anzahl der Erziehungsbücher und die Anzahl Menschen, die Erziehungsbücher lesen, wahrscheinlich exponentiell angestiegen ist in den letzten Jahren, dass unsere Eltern, ich glaube, meine Mutter hat, ich weiß noch, die hat ein Erziehungsbuch gelesen, wo es um Teenager ging, weil sie wahrscheinlich gemerkt hat, jetzt wird's bei mir langsam schwierig, aber sonst glaube ich nicht, dass meine Eltern Erziehungsbücher gelesen haben, meine Großeltern ganz sicher nicht. Aber da könnte man natürlich sagen, das ist ein Indiz dafür, dass natürlich die Orientierungslosigkeit zunimmt, dass die Leute nicht mehr wissen, auf Erziehung und so, als Eltern irgendwie denken, ja, keine Ahnung und so, irgendwie das Feld ist offen und wir wissen nicht, wohin wir steuern sollen, und deshalb verkaufen sich diese Bücher so rege.
Tatsache ist ja, dass wir eigentlich erst seit der Moderne einen Begriff von Kindheit haben.
Ja.
Also wir haben ja vorhin überhaupt keine Idee von Kindheit. Das sind ja einfach kleine, dumme Erwachsene, die arbeiten sollen.
Ja. Und noch wenig, leider noch nicht genug Kraft
haben. Ja, genau. Und dann kommt ja sowas auf wie Pädagogik. Und das haben wir ja durchaus schon im 19. Jahrhundert, eine Auseinandersetzung mit Pädagogik. Und es gibt auch eine erste Reformpädagogik, die da aufkommt. Also Schleiermacher zum Beispiel, oder? Er hat an einer reformpädagogischen Schule gearbeitet. Also es ist ja jetzt nicht was komplett Neues, dass man über sowas nachdenken muss. Ja. Und das, was doch jetzt passiert ist, dass wir empathisch und reflexiv sind und uns fragen, was hat eigentlich mich selbst geprägt in meinem Aufwachsen? Was davon hat funktioniert? Was möchte ich lieber nicht weitergeben? Aber das ist gerade das Gegenteil von Orientierungslosigkeit, finde ich. Das ist eine sehr gesteigerte Achtsamkeit und eigentlich ein liebevolles sich selbst und dann dem Nächsten zuwenden. Also gerade keine Lücke, nichts, was fehlt.
Ja, und vielleicht bringe ich auch für das, könnte ich jetzt auch selbstkritisch sagen, für das, was Johannes hier stark macht, eben das Gute und das Wahre und das Schöne seinen Kindern weitergeben. Vielleicht bringe ich viel zu viel Unsicherheit mit im Blick auf diese Themen. Ich weiß ja selber noch nicht mal für mein Leben immer, was jetzt genau das Gute und das Richtige und das Wahre und das Schöne ist und bin hier auf einem Entdeckungsweg, der mich doch auch in ganz verschiedene Richtungen geführt hat, die letzten Jahre und so. Also im Blick auf Leben und Glauben und so weiter. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich hätte komplett den Kompass verloren, aber so diese Selbstgewissheit, dass in mir irgendwie eine ganz klare Idee verfestigt hat dessen, was gut und richtig und schön und so ist. Ich bin da ja selber unterwegs und ich würde eigentlich gerne irgendwie in einer Art und Weise mit meiner Familie leben und meine Kinder aufziehen, dass sie vielleicht selber auch lernen, mit diesen Fragen unterwegs zu sein und ihre Antworten zu finden. Ob das dann dieselben sind wie die Vorläufigen, die ich finde, weiß ich gar nicht. Aber weißt du, mir fehlt dieses Selbstverständnis, dass mir fehlt dieses Selbstverständnis.
Du bist nicht der Paterfamilias, der jetzt den Wertekatalog vorgeben muss.
Ich weiß, was gut und richtig ist, und das gebe ich jetzt meinen Kindern mit im Brustton der Überzeugung weiter. Ach, da hat sich so viel zu vieles in meinem Leben verändert die letzten Jahre, um diese Sicherheit überhaupt noch auf.
Aber die Frage ist, ob das jetzt wirklich rein biografisch ist, weißt du, auf dein Leben bezogen, oder ob es nicht so ist, dass etwas vom Wichtigsten, was Menschen heute lernen müssen, ist, mit Ambivalenzen und Unsicherheiten klarzukommen, ohne sie aufzulösen. Oder weil wir leben ja in einer Zeit, in der wir immer mehreres zugleich wollen, was sich irgendwie ausschließt oder bedingt. Und das ist Komplexität, damit klarzukommen. Und ich sage jetzt mal, ein primitives Schema neigt dazu, das einfach aufzulösen. Also quasi in einem Akt der Entscheidung zu sagen, okay, dann Türe A.
Ja,
und vielleicht brauchen wir eher, ich weiß gar nicht, ob das dann noch Erziehung ist, aber vielleicht brauchen wir eher ein Zusammenleben in Familien, wo wir lernen, dass wir auch vor den Türen A, B, C eine Picknickdecke auslegen können und das mal ganz gut aushalten, etwas nicht entscheiden, nicht wissen zu können.
Ja. Oder gute, gesunde Intuitionen einfach. Das ist mir fast wichtiger, irgendwie gute Intuitionen selber zu gewinnen und auch vielleicht auch zu vermitteln den Kindern. Also ich erinnere mich jetzt gerade, wenn wir ja bei diesem YouTube- und TikTok-Beispiel sind, das Johannes auch erwähnt hat. Ich erinnere mich, dass gestern Abend unsere Tochter zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, jetzt sind ja dann die Sommerferien vorbei. Und in den Sommerferien hast du ja quasi die Beschränkung auf YouTube, hast du ja aufgehoben. Wir haben ja diese Familienfreigabe und so. Und dann habe ich quasi die Nutzungsbeschränkung, was die Zeit betrifft. Da ist das Zeitlimit aufgehoben bei unserer Tochter, weil ich gesagt habe, wenn du in den Ferien bist und so und Videos guckst, dann will ich dir jetzt nicht dieselben Grenzen auferlegen wie in der Schulzeit. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, jetzt wären dann die Ferien vorbei und sie wäre sehr froh, wenn ich ihr dieses Zeitlimit wieder einrichten könnte, weil jetzt die Sekundarschule anfängt und sie froh wäre, wenn sie sich nicht verläuft auf diesen Medien und dann so viel Zeit totschlägt quasi. Und das fand ich eigentlich noch geil, dass sie zu mir kommt und mich bittet, weil ich hätte es wahrscheinlich sogar echt vergessen. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie mich bittet, dieses Zeitlimit wieder einzurichten, weil sie die Befürchtung hat, dass sie sonst zu viel Zeit verdödelt auf YouTube. Und das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht auf die Tochter, aber da habe ich auch das Gefühl, da sind irgendwie vielleicht gesunde Intuitionen bei ihr herangewachsen.
Ja, und wenn man das Gegenbeispiel nehmen will und sagen will, ja, du kriegst das so in den Griff, dass du immer einen Zeitplan hast und ganz sicher sein kannst, dass es nicht länger geht als so und so. Irgendwann ist die Freiheit aber da. Also die negative Freiheit wird irgendwann da sein.
Ja, ja.
Und wenn sie nicht gelernt hat, bis dahin positive Bilder zu entwickeln von dem, was sie mit ihrer Freizeit tun will, dann brechen dann die Dämme. Manu, es gibt ein Bild, das in diesem Podcast diskutiert worden ist, das mir eigentlich gefällt. Und zwar ist es ja so diese Idee, dass man sich immer alle Optionen offen halten soll. Mhm. Das hat schon ein bisschen was, oder? In der Gegenwart ist es eine wichtige Idee. Ich habe immer alle Optionen offen. Ich lege mich mal noch nicht fest. Und da bringt Johannes das Beispiel, das ist quasi wie du fährst halt ständig im Kreisverkehr.
Ah ja.
Aber das ist eigentlich nicht wirklich Freiheit. Vielleicht fühlt es sich für dich so an, aber du wärst freier, wenn du eine Ausfahrt nimmst.
Ja.
Und ich finde, das ist ein gutes Bild. Mein Punkt ist, dass ich da wirklich mitgehen würde, halt ohne jetzt zu behaupten, dass ich dafür ein Navi brauche. Weißt du, also ich würde sagen, wenn ich eine starke Idee des Guten, Wahren, Schönen habe, etc.,
ja,
im Singular, dann wäre das so ein bisschen wie ein Navi. Und da muss ich einfach meinem Navi hinterher und die Ausfahrt wählen, die angezeigt wird. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob das wirklich der Fall ist oder ob's nicht oft im Leben so läuft, dass ich eine Ausfahrt gewählt habe im Kreisverkehr und das erstmal als Erleichterung empfinde, dass ich etwas entschieden habe, und sich dann Freiheit realisiert, indem da etwas wieder auf mich zukommt. Mhm. Also ich meine, stell dir mal vor, man kann ja solche Mindgames machen. Viele Dinge hängen ja an kleinen Entscheidungen, die tausend Sachen nach sich ziehen. Also hätte ich mich damals im Vikariat entschieden, das Vikariat zu Ende zu machen und nicht Assistent in Bern zu werden, dann wäre ich heute mit großer, großer Sicherheit nicht mit der Frau zusammen, mit der ich zusammen bin. Wir hätten nicht die Kinder, die wir haben. Wir würden nicht da wohnen, wo wir wohnen. Also es wären x Sachen. Also ich hätte mir die Stellenanzeige nicht auf den Tisch gelegt, der Kirche in Zürich. Deswegen hätte ich dich zum Beispiel nicht eingeladen an die Veranstaltung. Wir hätten uns nicht kennengelernt.
Es gäbe kein Raffland.
Weil es sind ja Kaskaden an Abzweigungen, die da hintereinander hängen. Und das, was ich doch jetzt tun kann, ist nicht mich zu fragen, bin ich damals wirklich richtig abgebogen? Das ist ja eine total kindische Frage. Sondern ich kann doch eher darauf zurückschauen und sagen, wow, das hat ja ganz schön viel in Gang gesetzt, was ich da entschieden habe.
Ja, und was meinst du jetzt damit im Blick auf die Freiheit, dass man manchmal eine Entscheidung trifft oder eine Abzweigung, eine Ausfahrt nimmt, vielleicht ohne völlige Sicherheit, dass das jetzt genau das Richtige ist und man sich da optimal selbst verwirklicht und dann aber einfach eigentlich miterlebt, was daraus wird, so?
Ich glaube halt, dass wenn ich jetzt anders entschieden hätte, dann würde ich das heute wahrscheinlich auch nicht bedauern, aber ich wäre halt ein anderer, als ich bin.
Ja.
Das ist der Punkt, oder? Und deswegen ist die Frage wahnsinnig fiktiv.
Ja.
Also wäre ich als dieser andere glücklicher, als ich jetzt bin zum Beispiel?
Ja.
Wäre es sinnvoller gewesen, diese andere Option zu ergreifen? Naja, die stellt sich nur demjenigen, der das dort zu entscheiden hatte, aber die stellt sich mir heute nicht mehr, weil ich bin ja einer geworden, der ich damals nicht war. Und ich wäre ein anderer heute, hätte ich anders entschieden.
Ja.
Und ich glaube, da habe ich das Problem so mit diesen ontologischen Ideen, weißt du, von Person oder vom Guten oder vom Wahren, dass ich sagen würde, na ja, das ist ja nicht so, dass es das Gute gibt und meine Person, und beides sind feststehende Dinge und die müssen jetzt irgendwie gefittet werden, dass das passt.
Ja.
Dann ist es ja eigentlich so, dass ich Wahres, Schönes und Gutes entdecke, wenn ich die Ausfahrt links nehme oder wenn ich die Ausfahrt rechts nehme.
Ja.
Und das ist doch irgendwo etwas, wo ich sagen würde, da realisiert sich tatsächlich jetzt für mich persönlich christliche Freiheit. Dass ich sagen kann, du, eigentlich egal, ob ich das Vikariat jetzt abbreche und diesen Weg gehe oder ob ich das Vikariat durchziehe und den anderen Weg gehe, ich glaube, dass ich auf keinem Weg irgendwie der Sinnlosigkeit, der Gottlosigkeit, wenn man so will, der Beziehungslosigkeit ausgeliefert bin, sondern ich bin wirklich in vollem Sinn frei, beides zu tun.
Ja.
Also auf beiden Wegen bin ich nicht allein.
Ja, ja. Aber man könnte natürlich dann schon auch sagen, auf diesen Wegen, um wieder diesen Begriff der Erschließungserfahrung oder des Widerfahrnisses zu gebrauchen, auf diesen Wegen erschließen sich uns bestimmte Dinge als schön und als gut und als richtig. Und man könnte natürlich dann schon sagen, auf dieser Grundlage prägt man dann zum Beispiel auch seine Kinder. Also es kann ja sein, ach, mal schauen, ob mir ein halbwegs vernünftiges Beispiel einfällt. Also man könnte sagen, zum Beispiel ein Mensch erlebt in seinem Leben, in den Entscheidungen, die er fällt, dass es sich für ihn bewährt hat, durch taffe Zeiten durchzustehen und nicht aufzugeben und an einer Entscheidung dran zu bleiben und quasi auch die Täler zu durchschreiten und so, dann könnte es sein, dass das zu einem ganz, ganz entscheidenden Lebenswert für diese Person wird und dass man seine Kinder dann auch entsprechend zu erziehen versucht, im Sinne von, wenn du Ja sagst dazu, dann musst du das auch durchziehen und dann musst du dazu stehen, und wenn es dann schwierig wird mit Klavierspielen oder mit Geige spielen oder mit dem Kunstturnunterricht oder mit dem Mathematikstudium oder was auch immer, dann wird hier nicht abgebrochen und herumgedüdelt, sondern dann ziehst du das durch. Das hat sich bei mir auch immer bewährt. So, weißt du, was ja, ich meine?
Und vielleicht könnte es sein, dass dieselbe Person 20 Jahre später umlernen muss, weil sie sagt, ja, jetzt ist meine Partnerin ist jetzt schwer krank und ich habe ein starkes Pflichtgefühl, sie zu pflegen, weil ich ja gesagt habe, bis dass der Tod uns scheidet. Aber ich merke, dass ich mich hier übernehme, dass ich an eine Grenze komme, wo ich mich selbst verliere, wo es nicht mehr geht. Und dann macht sie eine neue Lernerfahrung, dass es manchmal gut ist, aufzugeben.
Ja, und das ist halt, was ich gemeint habe mit dieser dynamischen Dimension, dass ich natürlich eben nicht völlig irgendwie lost bin, sondern durchaus sagen könnte, was mir in meinem Leben jetzt wichtig ist und welche Werte und Einsichten sich für mich auch bewährt haben. Aber dass ich ein Empfinden dafür habe, wie flüssig und formbar diese Dinge sind, oder wie ich, dass diese Fragen wahrscheinlich vor 10 Jahren noch anders beantwortet hätte.
Ja.
Und ich habe den begründeten Verdacht, dass ich sie in 10 Jahren nochmal anders beantworten würde. Und deshalb würde ich halt auch das, was ich den Kindern mitgebe, immer auch mindestens in diese Klammer setzen, weißt du?
Also ich meine, das sind ja, lass uns es vielleicht doch nochmal am Gottesbegriff festmachen und auf Freiheit beziehen. Man kann sich ja Gott auf ganz verschiedene Arten denken. Ich versuche mal zwei Pole zu benennen. Das eine wäre so, du kannst in einer Beziehung stecken und dich dann fragen, soll ich diese Beziehung verlassen oder soll ich sie aufrechterhalten, soll ich sie weiterpflegen? Dann kannst du sagen, ja gut, also der liebe Gott erwartet ja von mir und der findet es richtig wahr, gut und schön, dass man einen solchen Bund nicht bricht, oder? Da liegt er da. Und du bleibst. Oder du kannst sagen, naja, da kann ich halt jetzt Gott nicht entsprechen und ich gehe. Das ist ein Gottesbild, was damit zusammenhängt. Das ist jetzt für mich was sehr Substanzielles. Da gibt es eine Ordnung, es gibt das Richtige, es gibt das Wahre, es gibt das Gute. Ich kann mich dran orientieren oder nicht. Ich bin viel stärker zu einem Gottesbild gekommen, wo ich mir denke, ich glaube, das ist Gott eigentlich scheißegal. Also wenn ich mich entscheide, dass ich halt jetzt diese Beziehung beende und eine neue Beziehung anfange, dann ist es halt die nächste Chance, meine ganzen Issues einfach nochmal durchzuspielen in einer neuen Beziehung. Oder ich kann bleiben und irgendwas über mich und meine Issues lernen in der Beziehung, in der ich bin. Aber ich glaube nicht, dass Gott sagt, oh, das enttäuscht mich jetzt, aber ich habe wirklich gedacht, jetzt bleiben die zusammen, scheiß Ende, was da jetzt kommt, das macht mich echt traurig, so wollte ich das nicht. Ich glaube, Gott ist in beiden Wegen dabei.
Jetzt hast du gerade, was du jetzt gesagt hast, ja und nein. Also ich würde auf jeden Fall, ich habe ja auch dieses dezidierte Verständnis einer offenen Zukunft und ich glaube, dass Gott tatsächlich auch durch ganz verschiedene Entscheidungen unseres Lebens hindurch mit uns seine Geschichte weiterschreibt und dass es nicht möglich ist, Entscheidungen zu treffen, die uns quasi aus Gottes Absichten und Willen so definitiv herauskugeln, dass wir dann einfach irgendwie auf der Ersatzbank landen, sondern Und ich glaube, dass es viele Entscheidungen gibt, in denen Gott auch selber sagen würde, ja gut, also ob du jetzt Pfarrer wirst oder Theologe oder Designer oder Hausmann und so, also du kannst auf allen Wegen glücklich werden und ich werde dich auf allen Wegen begleiten. So, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, dass Gott nicht betrübt sein könnte über Entscheidungen, die wir treffen. Das meinst du wahrscheinlich auch nicht, aber das würde ich auf jeden Fall bestreiten. Also ich würde sagen, es gibt sicher Entscheidungen, die für uns und für Mitmenschen sehr nicht lebensförderlich sind oder sogar sehr verletzend sind, ganz viel auch Leid und vielleicht Ungerechtigkeit in die Welt setzen. Und da würde ich sagen, es kann durchaus sein, dass Gott quasi trauert über Entscheidungen, die wir getroffen haben, ohne uns deswegen den Laufpass zu geben. So.
Also ich mein gar nicht nur den Laufpass, sondern ich glaube, dass es für Gott nicht schwieriger ist, aus solchen Entscheidungen etwas, ja, wie soll ich sagen, Sinnvolles, Gutes und Ganzes zu machen, als aus vermeintlich richtigen Entscheidungen. Mhm. Ich meine damit quasi wie, natürlich könnten wir dann 5 Jahre später an einem Punkt stehen, wo wir sagen, oh, jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir schon mal waren. Das war ja wirklich für gar nichts. Weißt du so?
Ja.
Das ist möglich.
Eben, das ist möglich.
Und da könnte man sagen, oh, ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Jetzt muss ich irgendwie dazulernen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, wenn das passiert. Aber ich glaube nicht, dass es für Gott so ist, dass es für ihn schwieriger ist, mit dir eine Beziehung zu leben, wenn du für dich falsche Entscheidungen triffst. Das meine ich damit.
Aha, ja.
Mhm. Oder weil jede Entscheidung, jedes Leben, das ein Mensch lebt und das er vor Gott bringt, bietet eigentlich immer die Chance, dass Gott in diesem Leben mitleben und Beziehungen mitgestalten kann, so dass wir uns entwickeln, lernen, größer werden und wachsen darin.
Mhm. Ja.
Und das andere klingt quasi so wie ein bisschen, weißt du, so wie, oh, da hat er die falsche Abzweigung erwischt, jetzt muss er umkehren, weißt du, quasi Umkehr, Buße tun und dann wieder auf die richtige Straße und dann geht's weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich kein gutes christliches Bild für Freiheit, sondern die Freiheit besteht darin, dass es über ganz viele Umwege, Seitenwege, Einbahnstraßen etc. gar nicht darum geht, dass ich am Schluss von A nach B komme, sondern dass ich immer wie mehr spüre, dass da, wo ich unterwegs bin, bin ich jemand, der lernt und wächst und sich selbst besser annehmen, verstehen und lieben kann.
Ja, also ich würde das Motiv der Umkehr an der Stelle natürlich nicht aus dem Protokoll streichen wollen, aber die Idee oder die Vorstellung, dass man im Leben quasi falsche Entscheidungen treffen kann, falsche Abzweigungen nehmen kann und dann dahin zurückkehren könnte, um eine andere Abzweigung zu gehen, das ist ja schon alleine aufgrund der Unumkehrbarkeit des Zeitstrahls einfach nicht möglich. Also wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann man kommt nicht mehr an diese Entscheidungssituation zurück. Man kann umkehren im Sinne von, man kann sich und Gott und anderen Menschen eingestehen, dass man eine verletzende, zerstörerische Entscheidung getroffen hat oder Handlung aus sich herausgesetzt hat und kann dann seine in dieser bußfertigen Haltung seine Geschichte mit Gott weiterschreiben, so. Aber das ist ja dann, das ist ja nicht, also man kommt nicht mehr zurück an diese Entscheidungssituation, sondern diese Entscheidung, die man getroffen hat, die Fehler, die man begangen hat, die werden dann Teil der eigenen Geschichte. Und Umkehr ist ja dann eigentlich, ist für mich die Möglichkeit, Gott in diese Entscheidung hineinzulassen und ihm möglich zu machen, etwas Gutes daraus hervorzubringen oder zumindest selbst etwas davon zu lernen. So.
Okay, so sind wir, glaube ich, wieder ganz nahe beieinander. Ich spitze es aber nochmal zu, bin einverstanden, also bin wirklich interessiert, ob du da so weit mitgehen würdest. Als Jugendlicher war ich in so einem Gottesdienst, der total evangelikal geprägt war. Und es ging darum, weißt du, das Christentum macht nicht einen besseren Menschen aus dir. Darüber sprechen sie ja übrigens auch noch am Schluss. Mhm. Sondern im Christentum geht es darum, in der richtigen Beziehung zu sein. Und das Bild war dann, stell dir vor, du sitzt im Zug. Ja, der Zug fährt los und jetzt geht's nicht darum, ob du richtig in diesem Zug sitzt und ob das ein toller Sessel ist, auf dem du sitzt da drin. Es geht nur darum, hast du den richtigen Zug erwischt. Weil du kannst noch so ein tolles Zugfahrterlebnis haben, wenn das in die falsche Richtung geht, dann halt schade für dich.
Ja, da haben wir ja Erfahrung damit, weil wir sind bei unserem letzten Treffen mit Oliver Dürr und Johannes Hartl und den ganzen anderen üblichen Verdächtigen, waren wir
leicht verspätet.
Sind wir ja in die falsche Richtung gefahren und mussten ihn nochmal umdrehen.
Genau. Und jetzt, das stimmt, das ist wirklich wild. Aber auf jeden Fall, dieses Beispiel hat mich lange beschäftigt. Weil ich finde, es bringt irgendwie schon was Krasses zum Ausdruck, aber hat auch etwas sehr Ausschließendes. Es gibt dann einfach die richtige Verbindung und das andere ist halt dann falsch. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube, ich würde es heute wirklich anders sehen. Ich würde sagen, nein, es ist gerade umgekehrt. Es ist eigentlich scheißegal, in welchem Zug du sitzt. Wirklich, es ist wirklich egal, wo der hinfährt. Weil es ist nicht so, dass es dieses Ziel gibt, das wir zu erreichen haben oder dorthin müssen. Sondern die Frage ist, was in dieser Zugfahrt alles passiert mit mir und mit anderen.
Ja.
Also, wem kann ich in diesem Zug ein Nächster sein? Mit wem komme ich in ein Gespräch? Was bringt mich zum Nachdenken? Wo sage ich, wow, jetzt denke ich anders über etwas nach, als ich das je zuvor gemacht habe? Woran denke ich, wenn ich dann irgendwann meine letzten Atemzüge mache? An welches Bild denke ich, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe? Weißt du, solche Dinge, glaube ich, sind viel entscheidender. Und für mich im jetzigen Moment, kann gut sein, dass es in 10 Jahren anders ist, würde ich sagen, naja, das, was für mich christliche Freiheit bringt, ist so ein Grundvertrauen, dass egal, wie gut es mir gelingt, Freiheit zu realisieren oder wie sehr ich in Unfreiheit falle, es eigentlich nie so sein kann, dass ich in einer falschen Welt lebe oder in einem falschen Leben gestrandet bin. Weißt du?
Ja. Aber da würde ich jetzt ganz fromm sagen, weil in letzter Instanz Gott mein Leben zu einem richtigen Leben macht. Also das Bild vom Zug gefällt mir auch nicht, weil es extrem statisch ist, quasi der Zug, der fährt unaufhaltsam in eine bestimmte Richtung auf einem festgelegten Schienennetz und so. Das ist mir natürlich zutiefst unsympathisch, dieses Bild. Das Ganze hat für mich dann überhaupt nichts Abenteuerliches mehr. Ich würde eher sagen, Gott ist auf einem Abenteuer unterwegs mit den Menschen und ich auch mit Gott und anderen Menschen und der Ausgang ist offen und es gibt unzählige Untiefen und Abzweigungen und so weiter. Und entscheidend ist nicht unbedingt, welche Abzweigung ich nehme, sondern mit wem ich diese Abzweigungen nehme. So, das wäre, aber ja, geh ich mit. Also das, ich glaube, das Bild des Schienennetzes und oder des Straßenverkehrs findet dann hier eben seine Grenzen. Und ein Zurück gibt's nicht. Es gibt nur Vorwärts und Integration in die eigene Biografie irgendwie mit Gottes Hilfe. So.
Ja. Und vielleicht ist das Schienennetz wirklich blöd, weil das muss ja schon vorgegeben sein. Vielleicht müsste man sich Gott auch eher als jemanden denken, die oder der ganz neugierig drauf ist, welche Wege und Pfade wir alle noch entdecken.
Ja.
Das wäre eigentlich ein Bild, das mir ganz gut gefällt. Yo, Manu, dann sollten wir uns jetzt mal die Freiheit nehmen, dieses Gespräch zu einem Ende zu bringen, diese Miniserie zur Freiheit abzuschließen.
Genau.
Gibt es für dich sowas wie ein Fazit? War irgendwas überraschend von dem, was wir in den letzten Folgen diskutiert haben? Etwas, wo du sagst, das ist mir jetzt nochmal wichtig geworden, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm vorher.
Ja, also was ich spannend fand, war die Einsicht im Blick auf die Geschichte auch des Liberalismus und des liberalen Rechtsstaates und so, dass eben Theoretiker wie Rousseau und andere eben auch davon ausgegangen sind, dass Menschen sich im Namen der Freiheit selbst Gesetze, Ordnungen, Restriktionen auferlegen, die dann nicht fundamental freiheitsgefährdend sind, weil der Mensch eben in die Geschichte dieser Ordnungen und in die Setzung dieser Gesetze selbst involviert ist, so. Und das fand ich spannend, im Parallele jetzt zu theologischen Freiheitsbestimmungen, die ja auch davon ausgehen, es gibt eine Freiheit, zu der auch der Glaube befreit und befähigt. Aber diese Freiheit ist eben dann auch wie umschlossen oder ausgerichtet auf eine Abhängigkeit von Gott, wie es Schleiermacher sagt, oder auf einen Gehorsam gegenüber Gott, oder einfach auf die Idee eines Menschseins, wie Gott es sich für uns gedacht hat. Und das muss keine Einschränkung oder Negation der Freiheit sein, sondern kann Ausdruck der Freiheit sein, sich eben in dieses Leben hineinzubegeben. Ich fand das noch spannend, diese Parallele.
Finde ich cool. Ja. Ja, für mich war es wirklich so überraschend zu sehen, diese biblischen Motive, die eigentlich immer von positiven Freiheitssetzungsakten quasi ausgehen,
ja,
die dann erst sowas wie eine negative Freiheit begründen. Und auch die Überlegung, dass eigentlich das, was wir Sünde nennen, letztendlich gut beschrieben werden könnte mit einem Mangel an negativer Freiheit, weil ich nämlich nicht realisieren kann, was ich realisieren will. Mhm. Und wie aktuell dann doch so paulinische Sätze bleiben, wie alles ist dir erlaubt, aber nicht alles ist dir nützlich. Und diese Aufgabe, die bleibt, zu prüfen, was denn nicht das Gute ist, aber was jetzt vielleicht für mich gut ist.
Ja, ihr Lieben, das war unser Freiheitsspecial, das sich im Zuge der Diskussion zu 4 vollen Folgen aufgebläht hat. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auch ein paar Einsichten gebracht. Und jetzt schließen wir dieses Special ab und nächste Woche geht's dann mit der eigentlichen neuen Staffel weiter. Ihr Lieben, tschüss.
Tschüss. RefLab.